Hallo und herzlich willkommen hier bei Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bei mir gibt es heute ein neues Format. Ich werde das unter der Lupe nennen, denn es geht darum, Dinge, die einem so im Rahmen zum Beispiel einer Kinderwunschbehandlung begegnen, etwas genauer anzusehen und auch einmal draufzuschauen. Macht das Ganze überhaupt Sinn? Was sagen zum Beispiel Studien? Und ich habe heute ein ziemlich interessantes Thema dazu, und zwar ist das der ERA-Test. Der ERA-Test, einmal zu den Basics. Beim ERA-Test geht es darum, ein persönliches Einnistungsfenster zu suchen, also das persönliche Einnistungsfenster einer bestimmten Frau. Und der ERA-Test läuft wie folgt ab. Es wird eine Gebärmutterschleimhautbiopsie gemacht. Das heißt, ein Stückchen aus der Gebärmutterschleimhaut wird, so ein kleines Stückchen wird rausgeschnitten. Und diese Gebärmutterschleimhautprobe wird untersucht. Und nach dem Konzept des ERA-Testes ist es eben so, dass es in der Gebärmutterschleimhaut, wenn es um die Einnistung des Embryos geht, dass in der Gebärmutterschleimhaut bestimmte, ja, Gene, bestimmte Stoffe ausschütten und man sich das angucken kann und dann anhand dieser Stoffe, die da gefunden werden, die werden dann mit einem sozusagen mit einer Idealsituation verglichen und dann, nach dem Konzept des ERA-Testes zumindest, ist es so, dass man dann entscheiden kann, ob es das richtige Einnistungsfenster, also ob der Zeitpunkt der richtige wäre, an diesem Tag ein Embryotransfer zu machen. Und nach der Theorie des ERA-Testes ist es eben so, dass die Frau entweder rezeptiv, also sozusagen alles passt, ist zu diesem Zeitpunkt oder das Einnistungsfenster schon vorbei ist oder noch gar nicht da ist. Dies einmal ganz kurz zur Ja, zu dem Konzept des ERA-Testes, was der ERA-Test verspricht. Es ist eben so, dass dann gesagt wird, also wenn man sich das jetzt durchliest, bei den Kliniken, die das anbieten, ist das Ganze ziemlich kompliziert. Also ich glaube, es ist auch in einem gewissen Rahmen auch Absicht, dass das Ganze sehr, sehr kompliziert verkauft wird. Einfach, weil es auch preislich nicht unbedingt im günstigen Bereich ist. Und zwar kostet der ERA-Test zwischen 1000 und 1100 € und ich bin mir relativ sicher, dass das auch erst der Startpreis ist. Denn wenn es so ist, dass dieser ERA-Test mehrfach gemacht werden muss, also wenn zum Beispiel kein klares Ergebnis herauskommt, dann ist es eigentlich so, dass man den ERA-Test nochmal machen muss, um dann herauszufinden, ob das Einnistungsfenster denn schon vorbei ist oder noch kommt. Und ich könnte mir gut vorstellen, das ist aber jetzt unter Vorbehalt, das weiß ich nicht hundertprozentig, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn dieser ERA-Test dann, um das Ganze sozusagen festzuklopfen, nochmal gemacht werden muss, dass man den dann auch nochmal zahlen muss. Würde mich zumindest wundern, wenn es anders wäre. Das heißt, diese 1000 bis 1100 €, das ist der erste Durchlauf des ERA-Tests. Und ja, bei so hohen Kosten kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, bringt das Ganze was? Macht das Sinn? Und als ich jetzt in meinem Buch, ja, ich habe da ja verschiedene Bereiche betrachtet und natürlich auch den Bereich der, ich habe das sozusagen fortgeschrittene Zusatzleistung genannt. Das ist dann so der ERA-Test und die Polkörperdiagnostik etc. Also Zusatzleistungen, die sehr, sehr teuer sind und im Allgemeinen jetzt auch nicht unbedingt bei der ersten ICSI verkauft werden, sondern eher an Patientinnen, die schon, ja, man kann es eigentlich so sagen, die schon ziemlich verzweifelt sind. Und besonders der ERA-Test wendet sich an eine besonders verzweifelte Zielgruppe, und zwar an diejenigen, die schon mehrere Zyklen hinter sich haben, wo es auch immer gute Embryonen gab, aber diese Embryonen haben sich nicht eingenistet. Das ist eine Situation, die es relativ häufig gibt, wo man leider sagen muss, es gibt da noch nicht die perfekten Antworten und der ERA-Test ist im Endeffekt etwas, was darauf aufbaut und sich an, ja, was an diese Zielgruppe sozusagen verkauft wird. Nun ist es notwendig, bevor man jetzt sich anschauen kann, ob das ganze Konzept wirklich Sinn macht oder ob das eben keinen Sinn macht, dass man versteht, was eigentlich bei der Einnistung eines Embryos wirklich passiert. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, herauszufinden, ist bei einer Frau alles okay? Also so okay, dass ich ein Embryo einnisten kann? Oder ist es das nicht? Und der ERA-Test verspricht zumindest, dass er dazu sinnvolle Hinweise geben kann. Bevor man da jetzt schauen kann, ob er das wirklich tut oder nicht, muss man sich erstmal angucken, was passiert eigentlich bei der Einnistung eines Embryos wirklich im Körper der Frau. Und das möchte ich jetzt erstmal ein bisschen beleuchten, weil ohne dass man sich das anschaut, kann man auch nicht verstehen, was bei dem Konzept des ERA-Tests vielleicht etwas unlogisch ist. Bei der Einnistung des Embryos ist es so, wenn der Embryo unter normalen, natürlichen Umständen, das heißt eine ganz normale Befruchtung im Eileiter, dann entwickelt sich der Embryo oder die befruchtete Eizelle entwickelt sich weiter, wird dann ungefähr an Tag 5, Tag 6 das Stadium der Blastozyste erreichen und an diesem Tag ist es dann eigentlich auch normal, dass der Embryo in die Gebärmutter, also vom Eileiter in die Gebärmutter wandert. Und dieser Punkt, wo der Embryo sich dann in der Gebärmutter befindet, ist im Endeffekt der Anfang eines Dialoges, also eines, man kann sich das wie ein Gespräch vorstellen, zwischen dem Körper der Mutter, also insbesondere natürlich der Gebärmutter der Mutter und dem Embryo. Aus dem einfachen Grund, dass der Embryo verschiedene Stoffe ausstößt, zum Beispiel HCG, das ist ja eines der bekanntesten Stoffe, aber eben auch noch andere Stoffe, bestimmte Zytokine, Wachstumsfaktoren und all diese Stoffe sollen die Einnistung des Embryos vorbereiten. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, der Embryo kommt in die Gebärmutter und sagt erstmal Hallo, Mama, ich bin da und bitte bereite dich darauf vor, dass ich mich jetzt irgendwie in den nächsten 24 bis 48 Stunden in deine Gebärmutterschleimhaut einnisten möchte. Denn es ist so, also erstmal muss die Gebärmutterschleimhaut natürlich dementsprechend aufgebaut sein, die muss dementsprechend durchblutet sein und dann ist auf der Gebärmutterschleimhaut auch eine Schutzschicht drauf. Wenn du dir das Video anguckst, ich werde ein Video bei YouTube hochladen zu dieser Folge und natürlich das auch dir als Podcast zur Verfügung stellen. Ich glaube, besonders bei dieser Folge ist das Video wirklich wertvoll, weil ich habe da auch Bilder drinne und du kannst dir diese, ja sozusagen diese PowerPoint-Präsentation da anschauen und dann ist es, glaube ich, noch ein kleines bisschen leichter zu verstehen, was ich jetzt erkläre. Ich hoffe aber, man versteht es auch so, also ich hoffe, man versteht es auch im Podcast. Diese Situation ist also im Grunde, wenn man jetzt den IVF oder ICSI-Zyklus nimmt, wäre das Punktion plus 5 Tage, Punktion plus 6 Tage. Also direkt da, wo, wenn man jetzt eine Blastozystenkultur macht, bis Tag 5 eben auch der Transfer stattfinden würde. Das heißt, der Embryo kommt in die Gebärmutter, fängt an sich, also mit der Gebärmutter einen Dialog sozusagen zu führen, indem er darum bittet, dass die Gebärmutterschleimhaut sich darauf vorbereitet, dass er sich einnisten kann. Und die Schutzschicht der Gebärmutterschleimhaut reagiert darauf. Also die gesamte Gebärmutter und Gebärmutterschleimhaut reagiert natürlich darauf. Aber insbesondere da, wo der Embryo gerade ist im Rahmen der Gebärmutter, genau dort bereitet sich dann auch diese Schutzschicht der Gebärmutter darauf vor, dass der Embryo sich einnisten möchte. Und damit das alles funktionieren kann, ist eben einerseits der Embryo wichtig, weil der ja diesen Dialog anwirft. Und das Zweite, was der Embryo, insbesondere wenn man sich jetzt die ganz natürliche Einnistung anguckt, was der Embryo auch noch beeinflusst, das ist das Progesteron, was ausgeschüttet wird. Also der Embryo beeinflusst den Gelbkörper. Das ist ja der Rest sozusagen vom Follikel, der sich langsam verändert, also im Eierstock der Mutter. Und dieser Rest des Follikels verwandelt sich sozusagen in den Gelbkörper und dieser Gelbkörper stößt Progesteron aus. Und dieses Progesteron ist notwendig dafür, damit sich eben auch wieder die Gebärmutterschleimhaut auf den Embryo vorbereiten kann. Also wie so oft bei dieser ganzen Thematik, das sind sehr, sehr, sehr komplizierte Prozesse, die teilweise auch heute noch gar nicht wirklich erforscht sind. Nur eins weiß man auf jeden Fall, es ist sehr komplex, da laufen sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig ab, dass sich zum Beispiel auch das Immunsystem der Mutter darauf einstellt, dass sich der Embryo, der ja zur Hälfte aus der Genetik des Vaters besteht und zur Hälfte aus der Genetik der Mutter, dass sich dieser Embryo, der ein Teil sozusagen nicht Mutter-DNA besitzt, dass der sich einnisten kann, darauf muss eben auch das Immunsystem vorbereitet werden, etc. pp. Das heißt, da laufen sehr, sehr viele Prozesse gleichzeitig ab, die diese Einnistung vorbereiten. Und wenn man jetzt einen Tag weiterschaut, das ist der, ja im Grunde, man nennt das Verbindung, das ist an PU plus 6, PU plus 7, also 6 bis 7 Tage nach Punktion, da fängt die Blastozyste an zu schlüpfen, also die Blastozyste ist ja in der Eizellhülle noch drinne und an Tag 6, Tag 7 fängt die an zu schlüpfen und gleichzeitig wird diese Schutzschicht auf der Gebärmutterschleimhaut an der Stelle, wo sich der Embryo befindet, abgebaut. Durch den, also nicht durch den Embryo, sondern durch diesen Dialog zwischen Gebärmutterschleimhaut und Embryo wird diese Schutzschicht abgebaut und auf der Gebärmutterschleimhaut gibt es dann bestimmte Moleküle, die nennt man Integrinmoleküle und an diese Moleküle kann der Embryo sich anheften. Das heißt, man hat die erste Verbindung zwischen Embryo und Gebärmutterschleimhaut. Ein Tag später ist es dann so, dass der Embryo auf der Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut sich ausbreitet, also da wachsen Trophoblastenzellen, nennen sich die, und die wachsen erstmal ein Stück auf der Gebärmutter, breiten sich sozusagen aus und noch einen Tag später kommt es dann dazu, dass wirklich diese Trophoblastenzellen in die Gebärmutter einwachsen. Und das wäre dann sozusagen die erfolgreiche Einnistung. Da ist es dann eben auch so, dass der Embryo sich irgendwann mit den mütterlichen Blutgefäßen verbindet, mit diesen ganz kleinen Kapillaren und das heißt, man sieht, wenn man sich das jetzt ganz genau anguckt, sieht man auch, wie wahnsinnig wichtig eine gute Durchblutung ist in dieser Phase der Einnistung. Ja, und so ist eben der Ablauf. Das ist das, was man heute weiß. Das ist das, wovon man heute ausgeht, obwohl man davon ausgeht, also die medizinische Forschung geht davon aus, dass das Ganze noch deutlich, deutlich komplizierter ist, dass noch viel mehr verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, als jetzt nur das, was ich gerade erklärt habe. Aber eins weiß man auf jeden Fall, es ist ziemlich kompliziert und wenn etwas ziemlich kompliziert ist, kann natürlich auch viel schief gehen. Aber gut, es geht ja jetzt erstmal darum, inwiefern der ERA-Test Sinn macht. Nun sagt der ERA-Test, er schaut durch eine Gebärmutterschleimhautbiopsie, das heißt, dieses Stückchen aus der Gebärmutterschleimhaut wird rausgenommen und das wird sich dann angeschaut. Das passiert im Vorzyklus eines Behandlungszyklus. Also sozusagen, wenn man jetzt für nächsten Monat eine ICSI geplant hat, dann würde dieser ERA-Test zum Beispiel in diesem Monat gemacht werden. So, und nun nimmt man eben ein Stückchen aus der Gebärmutterschleimhaut raus, untersucht das, vergleicht das mit irgendeiner sozusagen Idealprobe und schaut dann, ist das jetzt alles ideal für eine Einnistung oder nicht? Nun stellt sich für mich die allererste Frage oder die erste Frage, die mir irgendwie in den Kopf gekommen ist, wo ich so dachte, das macht doch keinen Sinn. Das erste war, als ich diese ganze Geschichte mit der Einnistung recherchiert habe und dann irgendwann zum Bereich des ERA-Tests kam, dachte ich so, wie geht denn das, wenn es da gar kein Embryo gibt? Denn ehrlich gesagt, der Embryo ist bei der Einnistung und bei allem, was die Einnistung beeinflusst, also sozusagen der wichtige Faktor. Es hängt alles vom Embryo ab. Ne? Der Embryo schüttet bestimmte Stoffe aus und dadurch werden, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Dominospiel. Der Embryo ist derjenige, der eben den ersten Dominostein umwirft und dann passiert eine Kaskade von unterschiedlichen Dingen, die die Implantation, also die Einnistung des Embryos vorbereiten. Und nun stellt sich für mich natürlich die Frage, wie kann es dann angehen, dass man ein Stück Gebärmutterschleimhaut nimmt, wo gar kein Embryo vorhanden ist und in dieser Situation irgendeine Voraussage darüber machen möchte, was denn wäre, wenn ein Embryo vorhanden ist. Ich muss leider sagen, es macht an dieser Stelle für mich keinen Sinn. Okay, nun stehe ich natürlich auch immer da und denke so, übersehe ich da irgendetwas? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich einfach noch nicht weiß oder so, was das Ganze verändern würde? Aber ich muss zugeben, an dieser Stelle habe ich dazu nichts anderes gefunden als, naja, es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, wenn man sich die biologischen Voraussetzungen anschaut. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, der für mich zumindest das Ganze in Frage stellt. Und das ist, dass ja relativ oft ein Embryotransfer an Punktion plus 2 oder Punktion plus 3, also das heißt, wenn der Embryo eigentlich noch gar keine Blastozyste ist, sondern es ist dann ein Mehrzeller. Ich habe ja auch an Punktion plus 2 meinen Sohn zurückbekommen und das ist durchaus Standard. Das wird ja in sehr, sehr vielen Kliniken, insbesondere dann, wenn es zum Beispiel wenig Eizellen gibt, wenig Embryonen gibt, dass man halt einfach sagt, warum sollten wir jetzt bis Tag 5 warten? Wir gehen davon aus, dass die Gebärmutter grundsätzlich die besten Voraussetzungen für die Entwicklung eines Embryos bietet. Das heißt, es wird bei ganz vielen Kliniken standardmäßig so gemacht, dass wenn man nicht besonders viele Embryonen hat, dass eben der Embryo oder die Embryonen besonders früh in die Gebärmutter zurückgesetzt werden. Wenn man sich das jetzt anschaut und man das mit dem Konzept des ERA-Tests vergleicht, merkt man, das passt nicht zusammen. Denn wenn man das Konzept des ERA-Tests wirklich ernst nimmt und sagt, es gibt ein ganz, ganz bestimmtes Implantationsfenster, Zeitfenster, und genau zu diesem Zeitfenster muss theoretisch der Embryo dann in der Gebärmutter sein, dann dürfte ja ein Embryotransfer an Punktion plus 2 oder Punktion plus 3 nie funktionieren. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil dann wäre ja, also besonders wenn das denn so relevant wäre, dass dieser Zeitpunkt stimmt, dann wäre der Zeitpunkt bei Punktion plus 2 oder Punktion plus 3 auf jeden Fall immer falsch. Denn der kann da nicht richtig sein, weil ein Embryo nistet sich eben erst ein, wenn er den richtigen Entwicklungsstand, also sozusagen den Stand einer schlüpfenden Blastozyste hat. Vorher kann der sich gar nicht einnisten, weil die Voraussetzungen gar nicht da sind. Das ist für mich der zweite Punkt, der an dem Konzept des ERA-Tests einfach gar keinen Sinn macht. Das ist das erste, ist ein kleines bisschen komplizierter. Das zweite ist vielleicht ein Grund, der einem etwas leichter irgendwo klar macht, dass der ERA-Test zumindest etwas ist, wo man mal ein Fragezeichen dran machen muss, ob das denn wirklich sinnvoll ist. Denn, wie gesagt, ich bin auch mit einem Transfer an Punktion plus 2 schwanger geworden. Und ja, ich kenne auch viele andere Frauen, die da schwanger geworden sind. Nun ist natürlich das Nächste, was man sich anschaut, was sagen denn die Studien dazu? Ich habe da versucht, alles zu finden, was es zu finden gibt. Und zwar also jetzt natürlich im deutschsprachigen Bereich, da ist aber gar nicht so wahnsinnig viel. Dann gibt es ein paar europäische Studien. Und ja, bei den europäischen Studien, muss ich leider zugeben, war ich jetzt nicht ganz so überzeugt, dass das wirklich auch unabhängige Studien sind, weil es da bestimmte Zusammenhänge gibt, die da zumindest wieder ein Fragezeichen aufwerfen, ob es da nicht, einfach gesagt, wenn die Firma, die den Test herstellt und die das Geld damit verdient, die Studie gesponsert hat, ist das eine Studie, der ich nicht vertraue. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und da gibt es die eine oder andere Studie über den ERA-Test, die dann vielleicht auch positive Ergebnisse zeigt, aber die eben nicht unbedingt unabhängig ist. Ich habe zwei unabhängige Studien gefunden. Das erste ist eine kanadische Studie. Die hat keinen Vorteil gefunden. Ich habe hier in der PowerPoint-Präsentation Auch nochmal den Link, beziehungsweise wenn du dir die angucken möchtest, dann kannst du das auch einfach bei Google eingeben, dann findet man das sofort. Und das zweite oder die zweite Studie, die ich gefunden habe, ist eine japanische Studie. Und die japanische Studie hat durchaus einen Vorteil gefunden. Allerdings, wenn man sich die ganze Studie durchliest, dann haben die japanischen Wissenschaftler sozusagen dargelegt, dass sie sich nicht ganz sicher sind, ob dieser Vorteil überhaupt etwas mit dem ERA-Test zu tun hat oder ob der Vorteil nicht damit zu tun hat, dass man diese Gebärmutter-Schleimhautbiopsie gemacht hat. Denn was die gefunden haben, ist, dass nur im ersten Zyklus nach dem ERA-Test, also sozusagen, es wurde die Gebärmutter-Schleimhautbiopsie gemacht und dann gleich im nächsten Zyklus, wenn da ein Embryotransfer durchgeführt wurde, dann hatten sie bessere Implantationsraten und bessere Schwangerschaftsraten, in den anderen Zyklen aber nicht. Also das heißt, in 2-3 Monaten später hat es keinen Unterschied gemacht. Und die Theorie, die da von den japanischen Wissenschaftlern dazu ja, in der Studie geschrieben wurde, ist, dass sie sich vorstellen können, dass es gar nicht an dem ERA-Test oder an dem Ergebnis des ERA-Tests lag, sondern dass es an der Biopsie an sich lag. Denn die Biopsie ist im Endeffekt wie so ein Endometrial Scratching, dass man eben so eine kleine Verletzung in der Gebärmutterschleimhaut hat. Und das gibt es ja auch als normale Zusatzleistung bei IVF und ICSI-Zyklen, wird da auch im Vorzyklus gemacht und ist schon in vielen Studien auch untersucht worden und soll zu einer Verbesserung der Einnistungsrate führen. Nun haben die japanischen Wissenschaftler gesagt, ob das jetzt der ERA-Test ist, wissen wir nicht, aber es passt zumindest zu diesem Endometrial Scratching. Und das habe ich mir dann auch noch mal etwas genauer angeguckt und habe mir Studien zum Endometrial Scratching rausgesucht. Und hier ist es eben so, durch dieses Scratching oder durch diese kleine Verletzung in der Gebärmutterschleimhaut geht man da davon aus, dass diese leichte Verletzung einen Einfluss auf verschiedene Zellpopulationen in der Gebärmutterschleimhaut hat. Also zum Beispiel auf natürliche Killerzellen, auf alle möglichen anderen Immunzellen, die in der Gebärmutterschleimhaut vorhanden sind. Und dass es dadurch zu einer gewissen Immunmodulation kommt. Das heißt, dass das Immunsystem im nächsten Zyklus sich besser darauf einstellen kann, dass der Embryo sich einnistet. Das ist so ein bisschen die Theorie des Endometrial Scratching. Dazu habe ich auch eine Studie gefunden, und zwar ist das eine Meta-Analyse. Das heißt, das ist eine Studie, die sich ganz viele unterschiedliche Studien zu diesem Thema angeguckt hat. Das ist immer ganz praktisch, weil dann muss man sich eben nicht 15 Studien durchlesen und dann versuchen herauszufinden, ob das Ganze Sinn macht oder nicht, sondern so eine Meta-Analyse ist immer, wenn man jetzt recherchiert, ist das immer etwas, was ganz praktisch ist. Und bei dieser Meta-Analyse war es so, dass die, wenn man jetzt alle Studien zusammenzählt, dann waren das ungefähr 2062 Patientinnen, die sich in diesen Studien befanden. Und es wurde herausgefunden, dass bei einem Scratching im Vorzyklus einer Kinderwunschbehandlung eine Schwangerschaft 70% wahrscheinlicher war. Das ist schon signifikant. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, dass das Geld gut investiert ist. Und ich habe hier nochmal die Studie. Wie gesagt, kannst du dir, schau dir einfach das Video an oder ich werde das im Blogpost auch einfach nochmal diese Studien verlinken, dann kannst du da einfach reingucken. Und ja, das ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, dass Scratching hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss und hier ging es eben auch darum zu schauen, also auf dieses Patientenkollektiv zu schauen von Frauen, die schon mehrere Einnistungsversuche hatten oder mehrere IVF-ICSI-Zyklen hatten und es hat sich eben keine Einnistung eingestellt. Und das Schöne beim Endometrial Scratching ist, dass es total wenig kostet. Die Kosten liegen nämlich bei 80 Euro. Nun kann man sich vorstellen, dass das natürlich für eine Klinik alleine schon vom Aufwand, dieses Scratching zu machen. Da braucht man ja wirklich auch einen Termin und man muss zumindest in einen sterilen Raum und muss eben diesen kleinen Eingriff machen. Das ist keine große Sache. Da wird wirklich nur ein kleiner Katheter in die Gebärmutter eingeführt und mit diesem kleinen Katheter wird die Gebärmutterschleimhaut ein ganz kleines bisschen angeritzt und das reicht. Also es ist ein bisschen weniger als bei der Biopsie. Da wird ja wirklich auch was rausgenommen. Das heißt, das Scratching ist ein bisschen entspannter und ist auch von den Schmerzen her, also ich habe vom ERA-Test schon von dem einen oder anderen gehört, dass es jetzt nicht so super angenehm war. Genau, das Scratching ist nicht ganz so extrem, aber man muss es halt machen und dafür, dass es dann 80 € kostet, ist es natürlich für eine Klinik nicht unbedingt etwas, was viel Geld einbringt. Da ist der ERA-Test mit 1.000 bis 1.100 € natürlich deutlich interessanter, um es zu verkaufen. Ja, und das war sozusagen das, was ich da so, das ist das, was ich dir heute mal mitgeben wollte. Leider, ich will nicht sagen wie so oft, aber es ist schon so, dass man teilweise, auch ich auf meinem Weg, habe teilweise das Gefühl gehabt, es geht einfach darum, Geld zu verdienen. Und leider muss ich sagen, der ERA-Test sieht nach allem, was ich, und wenn du irgendwas anderes weißt oder wenn du irgendwelche anderen Studien noch findest, die ein anderes Licht darauf werfen, dann schick mir das gerne. Ich bin da wirklich total offen. Ich habe aber für meine Verhältnisse jetzt wirklich versucht, alles herauszufinden, was ich dazu herausfinden kann. Und für mich kam als Fazit dabei raus, ich würde jedem meiner Coaching-Klientinnen eher raten, ein Scratching zu machen, wenn es irgendwie mehrfache Fehlgeburten oder nicht mehrfache Fehlgeburten, aber mehrfache sozusagen ein mehrfaches Einnistungsversagen gab oder es eben bisher nicht geklappt hat, so ganz generell, dann würde ich definitiv eher ein Scratching empfehlen, als jetzt einen ERA-Test zu machen. Und wie man sieht, von den Kosten her ist das Scratching auch wirklich kein Problem. Der ERA-Test, da muss man ja schon dann eher drauf sparen. Ja, das soll es für heute sein. Ich hoffe, dass das etwas ist, was für dich interessant ist. Und grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass du es nicht brauchst. Aber möglicherweise bist du ja in der Situation, dass du schon ein, zwei Zyklen hinter dir hast, wo es nicht geklappt hat. Und vielleicht kann dir die Folge heute ein kleines bisschen weiterhelfen. Du kannst dich momentan auch immer noch auf meiner Seite für den Start meiner Buchveröffentlichung anmelden. Das wird am 26.02. soweit sein. Ich bin auch mit dem Ganzen jetzt momentan ziemlich gut davor. Ich habe zwar hier und da schon noch ein bisschen Stress, aber das E-Book steht, das Hörbuch ist aufgenommen. Das habe ich jetzt in den letzten anderthalb Wochen gemacht und das hat zum Glück auch geklappt. Und jetzt bin ich momentan dabei, das Taschenbuch fertig zu machen, denn ich hätte es natürlich gerne, dass alle drei Möglichkeiten beim Start zur Verfügung stehen und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Aber ich finde, das Wichtigste ist das E-Book und das Hörbuch finde ich auch ganz praktisch. Ich höre total gerne Hörbücher oder auch Podcasts und insofern, das Taschenbuch ist okay, ist ganz nett und ich werde es auch auf jeden Fall auch fertig machen, aber ich denke, dass das E-Book und das Hörbuch definitiv wichtiger sind. Und wenn mich jemand fragen würde, was soll ich denn möglichst nehmen? Das E-Book ist schon super praktisch, weil man eben direkt aus dem E-Book auch Links verfolgen kann und sich innerhalb des E-Books sich immer weiterleiten lassen kann, entweder zur Geschichte oder zu bestimmten Wissensbereichen. Und das ist schon ein bisschen praktischer als jetzt so ein Taschenbuch. Das Taschenbuch hat einfach den Vorteil, dass irgendwie so, wenn man eine Nachschlagelektüre haben möchte, dann ist so ein Taschenbuch natürlich auch praktisch. Gut, so viel jetzt dazu. Nun wünsche ich dir auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo nächste Woche vielleicht wieder treffen, vielleicht auch bei Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bei Instagram vielleicht auch ein Feedback gibst, was du oder wie sind vielleicht deine Erfahrungen auch mit dem ERA-Test oder mit dem Scratching. Und ich würde mich freuen, wenn es da vielleicht auch so eine kleine Diskussion gibt. Ich bin immer daran interessiert, was für euch interessant ist und auch gerne, ist das jetzt ein interessantes Format oder nicht. Genau, ich freue mich über Feedback und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Alles Liebe, deine Katharina.